Herz eigentlich unvorstellbar. Deshalb wurde es von Anfang an hinterfragt. Kann es denn sein, dass einer, der tot ist, im Grab liegt, anfängt zu verwesen, wieder rauskommt? Unglaublich. Kaum zu glauben. Und manche denken, naja, diese Auseinandersetzung, war das so oder war das nicht, gibt es eigentlich erst nur in so der modernen Zeit. Nee. Und in der Bibel gab es Leute, die haben gesagt, kann nicht so richtig sein. Wir sehen das dann eher so übertragen gesehen oder irgendwie mystisch oder symbolisch. Und dann kommt ein Paulus und sagt, pass mal auf, ich schreibe euch mal was. Was er schreibt, lese ich euch einfach mal vor. Da schreibt er, Brüder und Schwestern, das meinen nicht alle, die zu Jesus dazugehören, das sind die Türen zu der Familie Gottes. Ich will euch auf die gute Nachricht hinweisen, die ich euch verkündigt habe. Ihr habt sie ja angenommen und ihr steht fest auf diesem Grund. Ihr werdet gerettet, wenn ihr daran festhaltet. Bewahrt den Wortlaut, den ich euch verkündigt habe. Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Was ich euch weitergegeben habe, habe ich selbst als Überlieferung empfangen. Grundlegend ist, Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er wurde begraben, am dritten Tag auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er hat sich dem Kephas, Klammer dem Petrus, gezeigt, danach auch den 12. Später zeigte er sich über 500 Brüdern und Schwestern auf einmal. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige aber sind gestorben. Danach hat er sich Jakobus gezeigt, schließlich alle Aposteln. Ganz zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, also gleichsam einem Missratenen. Ich verdiene es nicht, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er mir erwiesen hat, blieb nicht ohne Wirkung. Im Gegenteil. Ich habe mehr für die gute Nachricht gearbeitet als alle anderen. Aber das habe nicht ich getan, die Gnade Gottes, die mit mir ist. Gleichgültig, ob ich es sage oder die anderen. Das ist unsere Verkündigung und der Glaube, den ihr angenommen habt. Jesus ist auferstanden. In der Schrift angekündigt. Christus ist unsere Sünden gestorben, wie es in den Heiligen Schriften steht, schreibt der Apostel. Er ist gestorben. Wer sich zurückerinnert, war Freitag, hat mir gelesen, Jesaja 53, da stand es nämlich drin, dass da einer leiden, sterben muss für uns. Also passiert, wie es in den Schriften steht. Und er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt. Das müssen wir uns gut festhalten, auch wie es in den Heiligen Schriften heißt. Auferstehen? In der Bibel? Damit meint nämlich der Apostel immer dieses Alte Testament, also der größte Teil eigentlich der Bibel, zwei Drittel davon sind das sogenannte Erste Testament. Und erstaunlich, da steht auch was davon drin. Psalm 16, du wirst meine Seele dem Tod überlassen und nicht zulassen, dass dir der Heilige die Grube sieht. Und der Hosea, der Prophet, sagt, er macht uns lebendig nach zwei Tagen, also am dritten Tag. Er wird uns am dritten Tag aufrichten, dass wir vor ihm liegen. Selbst da, was wir gelesen haben am Karfreitag, Jesaja 53, da steht das drin, wenn er, also Jesus, sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben. Und das Herrn nach wird ihm gelingen. Solche Bibel bezeugt einfach diese Auferstehung von den Toten. Die leidhafte Auferstehung. Und die Leute, die das Neue Testament geschrieben haben, einer möchte ich einfach mal herausziehen, das war Lukas. Vom Beruf Arzt. Und er schreibt am Anfang seines Evangeliums mit großer Akribie, also extremer Genauigkeit, wie Ärzte arbeiten müssen. Habe ich geforscht, was sich verhält mit Jesus. Und er schreibt, der Herr ist auferstanden. Also nicht einschlafen. Ja. Und das ist ganz nicht dahin geschehen. 60 Jahre nach dem Geschehen haben wir die erste Überlieferung. ganz dicht dran. Jetzt sagen Sie 60 Jahre, aus langer Zeit. Ja, schon. Aber wer von euch glaubt, dass dieser skandinavische Krieg stattgefunden hat? Wenn Sie kann, also glaubt es eh keiner. Wer glaubt es, dass der skandinavische Krieg stattgefunden hat? Ja, ein paar glauben das tatsächlich. Wisst ihr, wann die ersten Nachrichten davon kamen? Die ersten Schriftstücke sind 900 Jahre später geschrieben. Und ihr glaubt noch daran? Erstaunlich, ne? Also, das Evangelium ist noch viel besser bezeugt. Und keiner hat daran geglaubt, dass der Herr auferstanden ist. Auch nicht mal die Jünger. Und ich verbarrikadiere die haben Angst. Die würden niemals so ein Gerücht in die Welt setzen kommen, dass er nur scheintot war und auferstanden ist. Also, der Paulus sagt, es bezeugt im Alten Testament. Es bezeugt von denen, die es gesehen haben. Und das ist jetzt das Zweite, was ich euch mitgeben möchte. Dass er dann schreibt, er wurde gesehen mit den Augen. Gesehen von vielen Menschen. Ihr kennt das von dem Walk of Fame, Los Angeles, berühmte Figuren sozusagen auf dem Boden erlegt und eingraviert wurden. Er hat es auferstanden, er ist erschienen. Zuallererst, man höre und staune, den Soldaten, die das Grab bewacht haben. Die haben gemerkt, wie der rauskam, da gab es ein Erdbeben, das Grab ging auf und der kommt raus, Jesus. Und die haben Angst gekriegt. Die fallen auf den Boden. Die gehen zu ihren oberen Generälen und sagen, was passiert ist. Jetzt muss ich sagen, Soldaten in der damaligen Zeit, die haben nicht viel Geld verdient. Und deshalb haben die Oberen gesagt, hier ist genug Knete. Und jetzt sagt jetzt, als ihr geschlafen habt, und dann kamen die Jünger, haben das Grab aufgemacht und Jesus geklaut. Tolles Ding, gell? Welcher römische Soldat schläft ein, wenn er Wache schicken muss? Und wenn er schläft, sieht er, dass jemand kommt, an Leichen zu klauen. Merkwürdige Sache, jedenfalls seither wird behauptet, Diebstahl der Jünger. Aber dann gibt es eine Maria. Dann gibt es eine Salome. Zwei Frauen, die der Paulus nicht erwähnt. Merkwürdiger Typ. Heute würden wahrscheinlich die Frauen waren die Ersten. Aber Paulus erwähnt sie nicht. Oder sie nicht. Macht er deshalb, weil damals war das juristisch so, leider, also heute ist das anders, wenn eine Frau was sagte, galt das nicht, wenn der Mann das sagte, galt es. Und es ist auch umgekehrt, aber egal. Also jedenfalls, die zwei gehen morgens zum Grab, heute würde man sagen, ob man noch einen Kranz hinzubringen oder Blümchen mitzubringen und sowas. Und damals ging man diese Grabeshöhle, um nochmal den Leichnam zu salben und die letzten Ehen zu erweisen. Und dann geht die Frau zum Grab. Und in der Regel denken sie, oh Mann, diese Grabeshöhle ist ja zu. Wer wächst uns diesen Grabstein weg? Ist ja kein Mensch da, als sie so liefen. Plötzlich sehen sie, das Grab ist ja offen. Hilfe, was ist da passiert? Und wer rein in die Grabeshöhle und wer ist nicht da? Jesus, denn Christus ist auferstanden. Genau. Und dann steht da ein Engel und er sagt ihnen hier, was sucht ihr denn den Lebenden bei den Toten? Diese Zeit ist rum. Der ist auferstanden. Der lebt, hat er euch doch gesagt, und er wird euch vorangehen nach Galiläa, das war sozusagen im Norden Israels. Und jetzt geht ihr zu den Männern, zu den Petrus und den ganzen Jüngern und sagt, was da passiert ist. Was machen die zwei Frauen? Die laufen in der morgendlichen Dämmerung zu den Jüngern. Und dann treffen sie einen Petrus, einen Johannes und 12 Jünger. Die sind da zusammen, weil sie nämlich Schiss hatten in der Hose. Die haben sich verbarrikadiert, weil ihrem Anführer wurde verhaftet. Und jetzt wird es ihnen ja auch passieren. Und dann kommen die Frauen und sagen, es kann es der. Und Petrus rennt zu den Kampus. Schaut da rein, was sieht er? Nichts. Na doch, er sieht was. Sieht, wie ordentlich Jesus ist. Weil nämlich die Leinentücher hat er schon sauber gefallen. Ich bin da schön, er sieht sowas, was super gut gemacht. Das ist Jesus. Typ der Ordnung. Geht er zurück und dann sind sie dort in ihrer Kammer wieder in ihrem Haus. Alle Türen zu. Alle. Auch die Dach, Keller, alles zu. Plötzlich steht Jesus leibhaftig in ihrem Raum. Frage, wie kann er da reinkommen? Jesus. Auferstandener Körper. Ein Geist?
Nein.
Die Jünger geben ihm was zu essen. Schon mal gesehen, dass Geister was essen? Können sie nicht, weil er Verdauungstrakt. Also, es ist Jesus, er isst was. Leibhaftig auferstanden. Und er sagt ihnen, Friede sei mit euch, Shalom. Ich bin da. Wieder lebendig. Und verschwand er. Ich habe versehentlich gesagt, dass 12 Jünger da waren, nicht ganz, waren 10 da, einer war schon tot und einer war der Thomas. Thomas, der ist ja auch prophezeit. Thomas ist so mein Lieblingsjünger, weil der sich in nichts vormachen lässt. Er schaltet den Verstand an und dann kamen die Jünger zu ihm, hier Jesus war gerade der, hier und ist, der sagt natürlich so ein Quatsch. Das könnte er wem erzählen, aber nicht mir. Wenn, dann muss ich meine Hände, die Seite ist ein Zeichen nehmen. Und meine Hände müssen seine Wunden berühren von der Kommission. Warum die Seite? Weil damals hatte man noch keine Technik, um die Hirnströme zu messen. Wenn jetzt einer am Kreuz starb und er wollte feststellen, ob er tot ist, dann schwer in die Seite gestoßen und dann trennt sich Blut und Wasser aus dem Körper heraus. Dann mussten sie das Hause tun, wir können jetzt begraben. Wenn ich das spüre, dann will ich es glauben. Und dann, Jesus taucht die Jünger wieder einmal in der Woche auf, am nächsten Sonntag. Hier ist dann Thomas, wer kommt? Jesus, Thomas sagt, oh, und ist da von hier. Du will ich. Spüre, dass ich da bin. Der fällt nur nieder von dem Satz, im Herkunft, mein Gott. Und Jesus sagt dann, selig. Also glücklich, sondern die seien, die nicht sehen und doch glauben. Und dann geht der Weg so weiter und der Paulus schreibt dann, ja. Und dann hat er auf einmal, ist Jesus aufgetaucht, dass jetzt hier diese nicht nur 500 Menschen im Heiligen. Kennt man nicht mit Namen, weil, wenn man ja am Anhang die Bibel schreiben muss, wenn man den Namen abschreibt, also 500 Menschen auf einmal haben ihn gesehen. Und zwar nicht als Vision, nicht als Traumbild, sondern tatsächlich. Und dann wurde er gesehen von vielen, vielen mehr. Und dann gibt es die Menschen, die sagen, wir haben ihn nicht so leibhaftig gesehen. Aber es hat sich etwas verändert in mir, als ich Jesus begegnet bin. Das war einer, der baut sich, der Redner, der Redner hat, das ist hier auf unserem Walk of Fame steht, der Stephanus. Der erste Märtyrer sozusagen, der fest an Jesus geglaubt hat. Und dann wurde er verfolgt, weil andere wollten das nicht, dass sich Christus verweigert. Und dann sagt er, während er starb, so muss ich mir so vorstellen, ich sehe den Himmel offen. Ich sehe den Himmel offen. Und sehe Jesus. Zu Rechten Gottes sitzen, zu ihrem Platz, ich sehe. Und dann schreibt der Paulus von sich und sagt, ich selber, ich habe eine Erfahrung gemacht, die mich umgehauen hat. Deshalb steht hier auf diesem Wort auf Frieden der Christen. Ich war nämlich einer, der von der ganz anderen Seite kam. Ich war einer, der Christus nicht ausstehen konnte. Ich war einer, den Christen nicht ausstehen konnte. Und mein Hobby und mein Beruf war, die ins Gefängnis zu bringen. Weil, wenn sich das verbreitet, ist er völlig verkehrt. Und dann sagt er, und dann auf einmal, ich reite mit den Briefen in der Tasche, um Christen ins Gefängnis zu bringen. Und auf einmal kommt ein großes, starkes Licht über mich, ich falle zu Boden. Ich höre die Stimme, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Ich sage, wer bist du? Jesus, Christus, den du verfolgst. Ich bin lebendig. Und dann gab es so etwas wie eine Glaubenserfahrung für den Paulus. 3 Tage hat er sich nämlich verbogen in seinem Zimmer. Konnte nichts sehen, aß nichts, trank nichts. Und sagt, ich bin auf dem Kreuzweg. Und dann kommt ein Christ zu ihm, legt ihm die Hände auf und sagt, Paulus, sei sehen. Und er konnte wieder sehen. Und er hat sein Leben ganz neu organisiert und gesagt, ich möchte jetzt das, was Jesus mir gesagt hat, weitergeben. Er liebt. Und er hat sich gerade gegeben. Also, Jesus ist auferstanden. Durch ihn bin ich, was ich bin. Es gibt eine Lydia. Die erste Christin Europas. Zu der das Evangelium kam, sie sagte, ja, ich glaube daran, dass du Christus bist. Dass du der Sohn Gottes bist. Dass du lebst auch in mir. Und so kam er diesen Walk of Fame immer weiter und weiter und weiter und weiter führen. 2000 Jahre Christen. Immer anders. Und dann Konstantin, der eine Vision hatte, ich sehe dieses Zeichen, das du siehst. Der wandte auf die Schilder im Kampf um Rom. Das ist Christus. Eine Erkrankung und sagt, ja, das verwirrt mich. Aber ich glaube, es hat mein Leben verändert. Ein John Newton, nach einem Riesensprung einige Jahrhunderte, dessen Berufsklavenhändler war, das mit voller Leidenschaft gemacht hat. Und er begegnete dann Jesus selber. Fängt an zu glauben. Und merkt, was für ein Mist er im Leben gemacht hat. Und ändert sein Leben. Und wird dann ein großer Gegner der Sklaverei und sorgt damit dafür, dass sie abgeschafft wird. Manchmal kommt er zu uns zu Besuch, ins Balkan, aus Indien. Sein Vater, bei Guru, bei den Hindus gewesen, hat eine eigene Tempel gehabt. Wem begegnet er? Jesus. Wem glaubt er? Jesus. Für wen ist er da? Jesus, weil er nämlich verwandelt wurde von Herzen auf. Jesus sagt ja, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, der wird leben, auch dann, wenn er stirbt. Und wenn er lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Wie ist das bei dir? Also ich eintritt sozusagen in diesen Walk of Fame und sage, ja, ich bin da aufgeklärt. Ich habe vielleicht nicht so etwas riesig Großes erlebt, dass ich vom Pferd gefallen bin, vom Pferd vielleicht schon, aber nicht bei uns, sondern gesprochen habe, wie der Paulus. Und ich war auch vielleicht kein Sklavenhändler und habe jetzt mein Leben umgekrempelt. Wir sind auf diese kleinen Erfahrungen des Lebens, wo du jetzt hier, da warst du mir zur Seite gestanden. Da hast du mich aufgerichtet. Da hast du mir sowas wie Auferstehung mit das Herz gelegt. Da habe ich gemerkt, dass du lebendig bist. Da habe ich gemerkt, du liebst. Und das hat jeder so ein Ständchen hier gekriegt. Deshalb dürft ihr nachher nämlich, denn ihr werdet so gut ist, von euren Namen auf diesen Stern schreiben. Das ist, sage ich, euer kleiner Stern des Bokofin. Ich bin dabei. Vielleicht kommt dir das kleine Rundschlag davor, gegen diese Größen, die ich dir so aufgelistet habe. Aber es gibt nicht kleines oder unscheinbares, sondern es gibt nicht. Und Jesus. Vielleicht hast du schon lange vergessen, das Erlebnis. Haben heute in der Osterzeit sein, wo du sagst, ich möchte immer wieder glauben, dass du lebst. Schreibe meinen Namen drauf und finde das toll. Und sage, Halleluja, ich möchte glauben an dich. Vielleicht bist du noch ein Mensch auf der Suche. Der sagt, naja, so, ich bin noch so in dem Thomas-Status, vorher er mich so richtig getroffen hat. Dann darfst du auch weiter auf der Suche sein. Und darfst trotzdem deinen Namen draufschreiben. Als einer, der auf der Suche ist, dem Jesus irgendwann begegnet ist. Und dann die Veränderung zu spüren, die Kraft zu spüren, die er gibt. Denn Jesus ist lebendig. Und wer den Tod besiegt hat, für den ist nichts zu schwach, was wir so tragen müssen. Herr Luther hat es erlebt. Bonhoeffer erlebt. Vorbildung. Mit Wunschig habe ich schon manchmal erwähnt, für den Menschen, der ohne Arme und Beine aufgewachsen ist, durch dieses Tal der Verzweiflung durchging und dann entdeckt, hey, ich bin ja geliebt. Erstens von meinen Eltern, zweitens geliebt von Gott selber, drittens geliebt von Jesus, denn Jesus ist auferstanden. Ich merke schon, dass ich gut schlafe. Okay, also. Es gab einen Evangelisten im vorigen Jahrhundert in London gepredigt. War früher schwer alkoholkrank, wurde frei. Und der wurde mal gefragt, wie machst du das eigentlich? Wo weißt du eigentlich, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Er sagte, in meinem ersten Leben, da war ich sozusagen Maschinenbauer. Wenn ich meine Maschine baute, dann was ich als Kraft habe. Dann ist wirklich stark, diese Kraft. Und jetzt lebt die Kraft Gottes in mir. Die Kraft der Auferstehung. Und deshalb kann ich leben. Deshalb glaube ich, dass Jesus auferstanden ist und dass er lebt. Ist das nur geredet? heftiges Geschwätz. Vielleicht hast du mir Jesus noch nie begegnet. Und dann legst du dich fest und sagst, es wird nie so sein. Dann ändere diesen Satz nicht, es wird nie so sein. Sage dir einfach, es wird einmal sein. Es wird einmal sein. Denn sonst hast du dich ja zugemacht. Manfred Siebert hat einmal gedichtet in einem Lied, wieder auferstehen. Mit dir, dass du Jesus begegnest. So sicher wäre ich mir nicht. Ich habe schon Eisblumen schmelzen gesehen. Ich sah schon Gräser im Asphalt. Ich sah schon rostige Türen aufgehen. Ich sah, wie manche Mauer fiel, wie manche Hakenschale brach. Wie manche Spötter staunte. Ich sah plötzlich doch noch mit Gott sprach. Jesus lebt. Durch seine Gnade bin ich, was ich bin. Christus ist auferstanden. Denn die Schrift bezeugt es. Christus ist auferstanden. Denn er ist zweitens gesehen worden von ganz vielen Menschen. Christus ist auferstanden. Denn er verändert Menschen. Seine Kraft ist da. Und dann heißt Ostern sich neu. Er wieder neu an ihn zu bitten. An seine Auferstehung, an ihn als Jesus Christus und sagen, ja, ich möchte dir vertrauen, ich möchte dir glauben, ich möchte mein Leben ganz neu oder wieder neu an dich binden. Und dann zu erleben, dass du diese Auferstehung selber erlebst, diese Kraft in dir kommt und du merkst, ja, er lebt in mir. Ich werde das gleich an ihm sehen. Dass das zum Ausdruck bringt. Das ist eigentlich auf Englisch, also die Sprache der Englisch. You raise me up. Du lässt mich auferstehen, wenn ich ganz am Boden bin. Du richtest mich auf dann, wenn ich in Ängsten bin. You raise me up, du richtest mich auf dann, wenn ich nicht weiter weiß. Denn du bist Gott, der Herr. You raise me up. Und wir hören dieses Lied. Und lass es einfach zu euch sprechen. Es ist Jesus, der sagt, ich möchte auch, dass du auferstehst von deinen Sorgen, die dich quälen, von den Dingen, die dich niederdrücken, von den Ängsten, die du hast. Denn Jesus lebt. Du lässt mich auferstehen. Du richtest mich auf. Du stellst mich auf große Berge. Ich darf leider eine Schulter zu Hause sein. Du richtest mich auf. Es gibt keinen Weg mehr zurück vor Ostern. Denn Jesus lebt. Er ist auferstanden.
Er ist auferstanden.
Und er lebt mitten unter uns. Und niemand und nichts kann euch entscheiden von seiner Liebe, seiner Kraft, seiner Power und seinem Licht. Es gibt keinen Weg mehr zurück vor Ostern. Denn Jesus sagt, ich bin ja nicht für mich auferstanden, sondern um euch mitzunehmen, aufzurichten, zu einem Leben voller Hoffnung, voller Zukunft, voller Weitsicht, voller Kraft und Liebe. You raise me up, mein Liebster, eines Christenmenschen, auferstehen. Jetzt kommt euch wieder das praktische Latein. Denn diese Sterne sind ja einfach da, dass man sie auch nutzt. Und wir haben folgendes vor, dürft gleich alle nacheinander nicht auf einmal nach vorne kommen. Ich habe diesen Bock und auf Feen sozusagen nach vorne schreiten. Vielleicht kommst du schon mal mit. Und ja, dann geht ihr hier nach vorne und könnt hier eine Nadel nehmen. Und an diese weiße Wand heftet ihr dann euren Stern. Ja, ich bin Teil dieses Weges. Bock auf Feen geht weiter. Und ich gehöre zu Jesus Christus dazu. Eure Namen sind auch im Himmel geschrieben. Und dann kommt ihr hier zu der nächsten Station, das Taufbecken. Und die Taufe erinnert uns ja daran, dass Jesus sagt, schau, ich gebe dir neues Leben. Ich richte dich auf, ich bin für dich da. Das Alte wird abgewaschen, Neues ist geworden. Wenn ihr euch hier nicht taufen, es sei denn, einer möchte getauft werden, würde es auch noch tun. Dann kommt ihr mich nach vorne und Sandra und ich werden hier stehen. und euch einen Segensspruch zu sprechen. Ihr müsst sagen, seid ihr die von Gott, dem Vater, Geliebten und Berufenen. Für Jesus Christus seid ihr bestimmt und bewahrt. Warme Friede und Liebe sei mit dir in aller Fülle. Und so segne ich dich. Im Zeichen des Auferstandenen, Jesus Christus lebt in dir. Amen. Dann kommt ihr so einen Segensspruch und dann geht ihr weiter zu der nächsten Station. Das ist die Osterkerzen. Niederlage 9 wurde zum ersten Mal entzündet. Und manche von euch haben ja eigene Osterkerzen. Die bringt ihr mit und zündet sie dann hier entsprechend an. Und Christel werde ich jetzt sagen, ein bisschen assistieren. Für alle, die keine Osterkerzen haben, lasst euch klein, könnt euch anzünden. Und dann geht ihr wieder auf den Platz und wartet ab, bis alle gesegnet sind, alle die Osterkerzen angezündet haben. Und dann verrate ich, wie es weitergeht. So, folgt dieser Spur, wir haben sie vorgelegt.